betalt kurs videre der en dreiejakken til far vi har.
Frohes Neues, liebe Leute, liebe Fans der Dreierkette VBH. Ihr würdet euch wundern, warum ihr mich hört zum neuen Jahr. Es ist so, weil der liebe Walle, unser V, ist noch im Urlaub in Costa Rica, genießt die Sonne. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir euch diese Woche enttäuschen und dass es keine Aufnahme gibt, sondern das heißt, dass sowohl der liebe Noah als auch ich einfach 20% mehr Redeanteil haben. Dementsprechend, wenn ihr damit klarkommt, dann herzlich willkommen zu unserer ersten Aufnahme im Jahr 2026. Und ganz passend, es ist nämlich die Folge 126. Und ich sehe dich lachen, ich sehe dich gut gelaunt, ich sehe dich einigermaßen braun gebrannt, lieber Noah. Ich gebe das Mikro weiter an dich.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Du sitzt da in so einem weißen, wie sagt man, einem weißen Rollkragenpulli vor mir, als würdest du gerade noch die letzten Beratungen hinter dir lassen im Kanzleramt und direkt zu uns im Podcast einsteigen. Das ist so lob ich mir meinen Lieblingslobbyisten aus Berlin. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder am Start sind. Du hast es schon richtig gesagt, 126, 262, 226. Wir sind im Jahr 2026, im Jahr 2Ö26, wie wir in Baden-Württemberg sagen, weil Cem Özdemir wird dieses Jahr neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Worauf ich mich auch sehr freue. Und ja, ich freue mich auch, dass wir mit dem Podcast weitermachen, wie bisher. Klar, ohne unseren guten und geliebten Host. Aber ich glaube, wir rocken das auch. Auch die Themenauswahl wird dementsprechend auch etwas anders sein. Ich glaube, da hast du dich auch ein bisschen drauf gefreut, als ich dir immer hin und wieder mal so ein paar Sachen geschickt habe.
Absolut. Wir wissen ja alle, dass es Themen gibt, die jedem von uns ein bisschen näher liegen. Und ich glaube, du und ich, wir teilen die Vorliebe für einige Themen, die vor allem ins Internationale blicken oder auch ein bisschen ins Kontroverse dementsprechend. Ich meine, wir haben es ja immer so gemacht, wenn einer von uns nicht da ist, dann nutzt man die Möglichkeit, um über Themen zu sprechen, die diese Person ungern anspricht. Aber was du gerade gesagt hast, dein Lieblingslobbyist, das höre ich eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. Macht auch Spaß. Und ich wollte dich einfach fragen, weil ganz ehrlich, seit unserer letzten Aufnahme, ungelogen, seit unserer letzten Aufnahme, du hast es gesagt, die ist 3 Wochen her, haben wir keinen Kontakt gehabt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was du an Neujahr gemacht hast. Ich weiß nicht, wie dein Weihnachten war. Deswegen, hol mich doch mal ab, hol alle ab. Wie war's? Warst du im schönen Freiburg? Ich weiß, über mehrere Ecken, du Idiot, weißt, das habe ich nicht mal von dir selber mitbekommen, dass du in Konstanz Neujahr gefeiert hast. So Sachen, hol mich mal ab.
Ich hol dich ab, ich mache nicht das Elterntaxi, aber ich spreche einfach drüber. Weil das Elterntaxi die Kinder abholt.
Ja, ich weiß, das habe ich schon verstanden.
Also ich habe verstanden, dass du was gefragt hast. Nee, also wie war meine Ferien? Ich muss sagen, recht fußballarm, muss ich sagen. Ich habe dann, ich glaube, letzte Woche oder so einen kleinen Jahresrückblick beim SC geschaut im YouTube. Und da habe ich dann so langsam wieder Lust bekommen auf Fußball, aber sonst war es wirklich recht fußballarm. Ich habe mich irgendwie ein bisschen mit anderen Sachen beschäftigt, war in Freiburg, habe in Konstanz Neujahr gefeiert, habe mitbekommen, wie sich MJ Finger wegfetzt hat mit der Schussware. Das war auch Wahnsinn, ey. Ja, das musst du dir mal vorstellen, er hat sich einfach die Finger wegfetzt, der MJ. Also,
weil ist der Wildeste bei uns in der Gruppe.
Der Wildeste, der MJ. Ja, es war auf jeden Fall irgendwie schön, es war besonders, aber auf der anderen Seite war es auch immer, ich denke mir immer auch jedes Jahr, es ist auch immer so ein bisschen so ein täglich grüßtes Murmeltier. Also du kommst heim, das ist ja wahrscheinlich bei dir ähnlich, triffst deine Leute und man merkt eigentlich jedes Jahr, dass man älter wird einfach und dass man über andere Themen spricht, dass andere Themen anstehen. Viele Leute bei uns, die ihr Studium beenden, die Master im Endstudium sind, die dann jetzt eben weitermachen, genauso wie bei uns, wie bei dir. Und deswegen, ja, das ist dann schon auch immer interessant zu sehen, wo die Wege dann hingehen. Und das finde ich dann eigentlich recht spannend, immer zu beobachten. Wie war es denn bei dir? Wie war es denn auf der anderen Seite? Wie war es denn auf der Südhalbkugel, auf der Mischung zwischen Süd... Ist eine ganz kurze Frage. Ist dein Haus in der Süd- oder in der Nordhalbkugel?
Offiziell in der Südhalbkugel, aber wir sagen ganz stolz immer, dass wir in der Nordhalbkugel sind. Aber Quito, also die Stadt, wo meine Eltern wohnen, die befindet sich offiziell 40 Kilometer südlich vom Äquator. Aber als die ersten Rechnungen aufgestellt wurden, im Jahr 1873 oder so, war das noch nördlich. Dementsprechend lässt sich drüber diskutieren. Ja, ganz kurz, 1873 war das eine französische Expedition. Da gibt es eine ganze, hatte ich glaube ein halbes Jahr in der Schule davon. Die haben sich halt Sterne angeschaut und Bemessungen gemacht, haben gesagt so, hey, hier, Mittelpunkt der Welt. Und 100 Jahre später kamen halt ein paar Deutsche und haben gesagt so, nicht ganz, sind 40 Kilometer weiter nach unten. Aber
kann das sein, dass wir gefühlt jede Folge über Ecuador sprechen, aber nie darüber geredet haben, wo du eigentlich wohnst? Weil man muss dazu sagen, durch Ecuador, durch Quito, verläuft ja der Äquator.
Deswegen heißen wir ja Ecuador.
Du, ja. Aber du zählst dich also zu den Nordhalbkugel-Mäus, oder? Wir beide sind Nordhalbkugel?
Ja, schon. Dann in dem Fall? Ich würde sagen, ich jetzt aus persönlichen Gründen nicht, aber mein gesamtes Leben in Ecuador und das gesamte Leben der Leute in Quito ist der Nordhalbkugel gewidmet. Zum Beispiel auch unser Schulsystem. Also unser Schulsystem ist 1:1 wie das deutsche, wie das europäische, weil es einfach einfacher, die Berechnungen einfacher macht.
Also ich bin überhaupt nicht patriotisch, ich bin nicht deutschlandpatriotisch, ich bin nicht europäisch, ich bin patriotisch gegenüber der Nordhalbkugel.
Ja, nice, sehr schön, sehr schön. Nee, wie war es bei mir? Es war schön, es war unfassbar warm. Eigentlich sollte es zu der Jahreszeit in Quito nicht mehr so warm sein, wie es jetzt war, aber es war unfassbar warm, sodass ich nachts, im Gegensatz zu den ganzen Leuten hier in Deutschland, wegen Wärme nicht schlafen konnte, aber es war so, wie du es beschrieben hast. Also man trifft Leute von früher, mittlerweile sind bei mir auch das Abitur über 8 Jahre her. Man trifft Eltern von Freunden, das ist immer schön, wenn man die dann sieht und die sagen so, oh mein Gott, du bist gewachsen, bist ein richtiger großer Mann geworden, whatever. Nee, war schön, aber ich muss auch sagen, es ist für mich immer sehr erfrischend, in Ecuador zu sein. Erstens, weil ich nicht so oft da bin und zweitens, weil viele Themen, die hier in Deutschland wirklich stündlich in den Nachrichten besprochen werden und natürlich super wichtig sind, aber manchmal auch ein bisschen erdrückend, bei uns einfach nicht so vorkommen. Also jetzt bin ich mal ein bisschen ehrlich so, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der war für uns in Ecuador in der ersten Hinsicht ein Riesenthema, weil die Russen Unmengen an Rosen von uns abkaufen. Ecuador ist der weltweit größte Rosenexporteur und Russland ist der größte Rosenabnehmer nach den USA. Aber ansonsten, aus einer humanitären Sicht, juckt es bei uns keinen. Der Nahostkonflikt, der in Deutschland ja wirklich monatelang die Medien dominiert hat, der juckt bei uns wenig Leute, weil das einfach so weit weg ist und weil wir andere Probleme haben. Aber die werden anders angegangen. Also ganz ehrlich, Ecuador ist gerade in einer unfassbar unsicheren Phase. Man kann es vergleichen mit Kolumbien in den 80er, 90er oder Mexiko Anfang der 2000er, weil halt viele Drogenkartelle gerade so ein bisschen Territorium bekämpfen und dementsprechend gibt es ab und zu ein paar Kollateralschäden. Das heißt, wenn du und ich im Café sitzen, hinter uns sitzt so ein Chavo von der Bande A und Bande B will ihn abknallen, schießen sie halt durch uns beide hindurch. Das ist gerade das, was passiert. Aber trotzdem sind die Leute gut gelaunt. Also trotzdem läuft's gut. Wir waren am Strand zwischen Pedernales und Cojimíes. Das ist eine Region, die wurde 2016 brutal von einem Erdbeben niedergemacht. Und wenn du da durchfährst, so wie wir durchgefahren sind, siehst du keine Aufbauarbeiten. Also seit 2016 leben die Menschen in Lehmhütten, leben die Menschen in Zelten. Alles, was provisorisch vom Roten Kreuz aufgestellt wurde, ist immer noch da. Aber dann nach 18, 19 Uhr, wenn es dunkel ist, gehen die Leute raus auf die Straßen und tanzen, trinken Bier, hören Musik. Wir waren zweimal mit meinen Eltern und meinem Bruder da auf der Plaza und es ist einfach eine andere Atmosphäre, weil natürlich soll man das jetzt nicht bejubeln im Sinne von, ah, den Leuten geht's schlecht und trotzdem feiern sie, komm Deutschland, schneid dir deine Scheide davon ab, aber es ist einfach eine andere Einstellung und das ist immer erfrischend und ich muss auch sagen, nur ganz kurz, sorry, ich halte hier einen kleinen Monolog, ein Thema, was ich glaube für uns beide wichtig ist, nämlich nach Ecuador fliege ich immer und ich habe ja einer der letzten Male über meine Flugangst hier gesprochen, es geht wieder. Und deswegen mein Rezept an dich, das Einzige, was dir die Flugangst wegnimmt, ist Fliegen. Also ich muss sagen, der Rückflug, das hat sich bewegt wie auf einem in der Achterbahn. Also so, dass das Anschnallzeichen vom Pilot 3-4 Stunden nicht angemacht wurde über dem Nordatlantik und es war richtig heavy. Aber da kickt doch irgendwann mal die Rationalität in mir und sagt so, hey, der Ding fällt nicht runter. Und wenn die Rationalität dann nicht mehr funktioniert, dann ist es fatalistisch. Dann denke ich mir, jetzt ist halt vorbei. So, was soll ich machen?
Ja gut, aber das ist, du hast recht. Ich bewundere das auch von dir, dass du da auch irgendwie ein bisschen, da einfach durchziehst. Du musst es auch einfach, glaube ich. Ich habe einfach das Privileg, dass ich jetzt nicht unbedingt fliegen muss. Was ich noch mich frage, gerade eben auch zu der Sicherheitslage in Ecuador. Wie ist es dann, wie beeinflusst es dann dein Besuch in Ecuador? Könntest du dann Sachen weniger machen oder hast du dann irgendwie, gibt es da eine Sperrstunde? Wie ist es dann zu Hause?
Das ist witzig und ich hoffe, das nicht meinen Eltern zu hören. Nee, Spaß. Ich bin die ersten 3 Tage immer sehr vorsichtig. Ich frage auch alle, wie es denn so ist. Und alle meine Kumpels, also wirklich alle, sagen fast im Einton, es ist wie immer, du musst nur ein bisschen extra aufpassen. Und ich muss sagen, es fühlt sich tatsächlich so an, also es ist schon so ein bisschen angespannt. Zum Beispiel, ich weiß noch einmal, wenn man zu mir nach Hause fährt, muss man in eine kleine Gassenstraße einbiegen und da umkehren, um wieder auf die Straße zurückzukommen. Und als ich das gemacht habe, so irgendwann mal um 10.30 Uhr nachts, also 22.30 Uhr, kam ein Motorrad auf mich zu.
Wie bitte? Im Auto oder mit dem Motorrad oder wie?
Ich bin gefahren, also im Auto, sorry. Und dann kam ein Motorrad auf mich zu, ziemlich schnell und hat abrupt vor mir gehalten. Und dann dachte ich kurz, ah, shit, das war's jetzt, aber es ist nichts passiert, aber so Sachen hätte ich früher nicht gedacht. Die Sicherheitslage hält mich davon ab, Sachen zu machen, die ich früher gemacht hätte. Ja, vielleicht spät alleine ins Taxi steigen. Also so, wenn ich früher feiern war, dann bin ich um 2 oder 4 Uhr morgens ins Taxi gestiegen, bin nach Hause gefahren. Jetzt gucke ich schon, dass mich jemand abholen kann. Oder wie ich es jetzt gemacht habe dieses Jahr, ich trinke nichts und bin dann immer die Person, die selber entscheidet, wann sie nach Hause fährt.
Ah, krass. Ja, das ist natürlich schon echt unvorstellbar für unser Eins, wenn wir dann nach Hause kommen gerade. Da bin ich auch froh drum, dass es nicht so ist. Und es tut mir leid, dass ihr da einfach gerade in einer Lage seid, die einfach nicht schön ist. Und ich drücke die Daumen, es ist natürlich ein bisschen pathetisch, aber ich drücke die Daumen, dass es irgendwann mal auch wieder besser wird. Und dass sich die Lage auch ein bisschen wieder normalisiert.
Vielleicht ist es ein krasser Swing rüber in unsere Fußballthemen, aber weißt du, was tatsächlich in Ecuador hoch und runter besprochen wird, auch wenn es noch 6 Monate bis dahin sind?
Ja, die Gruppenphase der WM 2006 natürlich. 26, Entschuldigung.
Es gibt wenige Themen, die so hoch diskutiert werden. Also es kann eine Metzelei am Schrank gegeben werden. Das ist dann eine Randnotiz, aber die erste Eilmeldung in den ganzen sozialen Netzwerken oder auf den Internetseiten von den großen News Articles in Ecuador ist: Unsere Gruppe 2026, Revival mit Deutschland, die beste ecuadorianische Elf aller Zeiten, und das freut mich, weil tatsächlich wir sind ein Land, wo es aktuell so wenig Grund zur Freude gibt, politisch, sozial, wirtschaftlich, dass die Leute auf diese WM pochen. Und ich weiß, es ist noch lange hin, aber ich poche mit meinem ganzen Land mit.
Wir feiern mit Ecuador, wir brennen auf die WM 2026 und ich brenne ehrlicherweise auf die folgende Besprechung der Folge 126.
Dann, mein Lieber, fang doch direkt du an. Ich habe nämlich keine Ahnung, mit welchem Thema wir anfangen wollen.
Ich würde sagen, wir machen den Klassiker und wir machen mit der Bundesliga, fangen mit der Bundesliga an, wie immer eigentlich. Und da können wir eigentlich direkt einsteigen, weil ich glaube, es ist mal wieder passiert. Der Klassiker ist passiert. Zerfickungsalarm. Es gab Zerfickungsalarm in der Bundesliga. Wir können direkt reinstarten mit deinem Verein des Herzens. 8:1 gegen Wolfsburg. Und jetzt kurze Frage direkt am Anfang. Wie heißt der Trainer von VfL Wolfsburg?
Ich weiß es leider nicht.
Footy Memes Germany hat auch schon gepostet, so wie irgendwie jetzt die anonymen Trainer, die niemand kennt in Wolfsburg, treffen sich jetzt wieder untereinander, um zu besprechen. Daniel Bauer heißt der Mann. 8:1, Hannes, was sagst du dazu?
Wenig. Ich habe das Spiel gestern ganz entspannt hier auf der Couch mit meiner Freundin geschaut und sie hat parallel ein bisschen vorgearbeitet, deswegen hat sie nicht verfolgt, aber 2-3 Mal, vor allem beim Tor vom Harry Kane, was er da unter das Lattenkreuz hämmert, habe ich so gerufen und dann dachte sie, ich ersticke gerade oder ist irgendwas passiert? Und ich so, was ist los? Ich so, das ist frech. Und tatsächlich fand ich das Auftreten dann irgendwann mal frech. Weißt du, beim 4-1 hätte man es ja auch lassen sein können. Beim 5-1, aber auch dieses Tor von Goretzka, ich glaube, das war das letzte, wo er da so reinslidet und der Keeper, der VfL-Keeper macht ihn dann noch selber rein. Das war alles ein bisschen too much und viel gibt's nicht da zu sagen. Also Bayern hat einfach Spieler, die auf einer anderen Liga sind, in einer anderen Liga kicken. Luis Diaz, allen voran Olysee, Karl, da kommt noch Musiala irgendwann mal zurück. Kimmich hat nicht gespielt, aber Bischof hat den beinahe perfekt ersetzt. Bis auf das Gegentor war es eine 10 von 10 Vorstellung von den Bayern. Und es gibt aktuell in der Bundesliga, bis auf Union Berlin an einem Spieltag randomly, keine Mannschaft, die dieser Mannschaft irgendwie nur ansatzweise das Wasser reichen kann.
Ja, und natürlich Mainz.
Okay, und die auch, aber nee, also jetzt ganz ehrlich so, es gibt wenig zu besprechen. Wolfsburg hat es versucht, sie haben es versucht, okay, versucht, dann haben die Bayern-Spieler, kennst du dieses Meme von den Personen, die FIFA spielen oder irgendwie aus einer Playstation, die so zurückgelehnt sind und wenn es dann ernst wird, sich nach vorne lehnen?
Ja, stimmt, die haben ja geführt, ne? Ah ne, 1-1 stand es da, genau, ne?
Dann hat Bayern das gemacht und dann war aus. Und dann war
Pejinovic!
So, genau, aber also, über den freue ich mich, weil der hat ja zum Jahreswechsel 3 Tore geschossen und jetzt nochmal ein Tor gegen die Bayern. Das heißt,
ja, genau, ich wollte gerade sagen, aber den haben wir noch schon gesprochen.
Ist ein Stürmer, der vielleicht der VfL ein bisschen was, dem VfL Wolfsburg ein bisschen was bringt. Aber wenn wir uns jetzt auf dieses Spiel beziehen, da gibt es wenig zu besprechen, was irgendwie nicht alle mit Augen schon gesehen haben.
Ja, es ist absolut, hast du recht. Ich habe 4-0 getippt und war schon so, eigentlich müsste man höher tippen. Und Wolfsburg ist auch so, ich weiß nicht warum, aber ich hatte auch schon vor dem Spiel so das Gefühl, dass Wolfsburg da auch komplett wieder gefickt wird. So, ey, weißt du, Wolfsburg ist auch so eine Drecksmannschaft schon wieder, die so kacke sind, die auch wirklich, also ich reg mich da einfach auf, eben wie diese Trainer, die kein Mensch kennt. Dann sind sie wieder irgendwie, was sind sie, 14. Wolfsburg, weißt du, so mit den Ressourcen, mit dem Team, wirklich immer wieder auch so schlecht. Und dann noch so ein 8-1, ich finde, natürlich gönne ich's Wolfsburg, weil es einfach auch so, also kein relevanter und kein besonderer Club in dem Sinne ist und ich auch immer noch sauer bin wegen dem 6-0 damals, finde ich auch zu Recht, muss man sagen, dass wir da erleben mussten. Und ja, klar, also Bayern ist das nochmal mehr das Maß der Dinge, 14 Spiele gewonnen, der Zweite hat 9 Spiele gewonnen, Dortmund und Leipzig, Leverkusen und Stuttgart. Und ich finde, das ist nochmal bezeichnend, dass man eben mit 11 Punkten Abstand auf den zweiten Platz echt die Meisterschaft schon längst in der Tasche hat. Also das ist halt, ja, was soll man sagen? Wir haben schon 1000 Mal drüber geredet, aber das muss man einfach auch immer wieder festhalten, dass eben die Meisterschaft auch hier wieder jetzt entschieden ist. Man kann ja machen, was man will mit dieser Information. Es wird halt spannend um die europäischen Plätze, über die Champions League, Euroleague und natürlich auch der Abstiegskampf wird, glaube ich, sehr spannend, aber was die Meisterschaft angeht, ist es vorbei.
Das ist in meinen Augen seit dem 6-0 gegen Leipzig vorbei am ersten Spieltag. Also Leipzig wurde auch so ein bisschen als Geheimfavorit auf den Titel gehandelt und dann haben die Bayern die einfach auseinandergenommen. Und bis auf diese 2 Ausrutscher war es eigentlich bisher eine 10 von 10 Saison. Also ja, wie du sagst, mit der Information kann man anfangen, was man will. Bayern muss sich, oder beziehungsweise der einzige Maßstab bei den Bayern ist jetzt der DFB-Pokal, weil sie da in den letzten Jahren nicht performt haben. Natürlich auch die Champions League, aber es würde mich schon sehr wundern, es würde mich echt wundern und auch ein bisschen nerven und wütend machen, wenn es kein Double wird diese Saison. Also das muss schon rausspringen, auch wenn es tatsächlich, ich glaube gegen Wehe Wiesbaden war es das knappeste Ergebnis bisher in einem K.O.-Spiel für die Bayern diese Saison. Dementsprechend tun sie sich vielleicht auch schwer, aber wie gesagt, es ist cool, ich glaube, mittlerweile 15. Meisterschaft, die ich miterleben kann, auch ein kleines Jubiläum für mich. Aber es gibt tatsächlich andere Baustellen in der Bundesliga, die interessanter sind.
Ja, ganz kurz noch Thema DFB-Pokal. Wie spielt ihr gegen Leipzig? Jetzt würde ich sagen, nicht so, also obwohl jetzt 6-0 gewonnen, wir wissen Bescheid, aber ich würde sagen, ist kein ganz leichter Gegner. Wenn Freiburg gegen Hertha gewinnt, dann sehen wir uns im Halbfinale auf jeden Fall.
Das hatten wir ja schon mal, 2023.
Ja, da war es das Viertelfinale, aber auf jeden Fall. Also wenn Freiburg gewinnt, ist, glaube ich, der Turnierbaum so, wie ich mir vorgelegt habe, gegen Bayern. Gut, ja, FC Bayern ist natürlich das Maß der Dinge, ist ein bisschen langweilig leider. Was aber auch ein Maß der Dinge war, fand ich das Spiel Dortmund gegen Frankfurt. Das war auch irgendwie, muss man sagen, hat Versprechen gehalten. Scheiß Mannschaften müssen gegeneinander, was die Defensive angeht. Wobei natürlich Dortmund eigentlich ganz gute Defensive. Entschuldigung, nehme ich zurück. Aber hier, Eintracht Frankfurt hat es auf jeden Fall nicht in den Griff bekommen, oder?
Ja, und die Personalie haben wir ja im Rahmen von diesem Podcast auch schon ab und zu besprochen. Ich weiß nicht, wie lange Dino Topmöller seinen Job noch hält. Das 3-3 gegen Dortmund, das kann ja jetzt passieren. Aber wie das passiert, das ist ja auch so ein bisschen aussagekräftig. Nachspielzeit, man sollte das eigentlich über die Runden kriegen. Ich weiß nicht, an sich, wir haben ja auch hier mit unseren Hyper-Reactions gesagt, so, ey, wisst ihr was, die ESG, die wird auf jeden Fall Bayern-Verfolger Nummer 1. Die spielen seit Wochen nicht so. Ich muss sagen, vom Mittelfeld nach vorne haben die sich gebessert. Aber die Probleme, also Turniere gewinnt man mit der Abwehr, mit der Defensive. Wer hat es gesagt? Marcelo Lippi? Keine Ahnung, irgendjemand hat es gesagt. Und das schafft halt Frankfurt einfach nicht. Und Dortmund, muss ich sagen, hat sich gut zurückgekämpft. Es war ein Spiel von Dortmund, wie ich es erwartet habe. Also die haben mich jetzt nicht überrascht, sondern eher Frankfurt hat mich enttäuscht.
Ich möchte gerade auch nochmal zu diesen Hyper-Reactions bei mir. Ich habe gerade mal geschaut, diese Prediction, bei mir steht auch, Frankfurt wird der nächste Bayern-Verfolger. Und das ist natürlich wirklich gnadenlos falsch gewesen, total überschätzt. Auch leider, ich hätte es ihnen ja auch gegönnt. Und ich finde es irgendwie auch interessant, dass sie das Thema Sturmproblem angegangen haben und einen neuen Stürmer da verpflichtet haben. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Elfodil ist bei bei Hamburg. Ebnu Talib hat direkt getroffen im ersten Spiel, ist natürlich auch schon mal wieder klassisch Frankfurt, aber diese Dreierkette da hinten, also das irgendwie, das funktioniert irgendwie nicht so ganz. Was ist ja auch interessant, dass er da noch weiterhin dran festhält, bin mal gespannt. Auf jeden Fall mit 33 Toren weiterhin einer der schlechtesten Abwehren der Liga, die zweitschlechteste sogar. Was mich jetzt noch interessiert von dir, wir reden jetzt gerade über Stürmer in Frankfurt, aber ein Thema müssen wir noch haben, gerade auch für die Kollegen Kickbase. Serhou Guirassy. 47 Millionen Marktwert, minus 24 Punkte. Ich leg den Euro gerne ins Kickbase-Phrasenschwein, aber Hannes, wer darf heutzutage noch Serhou Guirassy halten oder sollte man ihn verkaufen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, viele Leute denken gerade oder haben genau die Frage, stellen sich genau die Frage, ich würde ihn verkaufen. Je nachdem, wie groß eure Liga ist, je nachdem, mit wie vielen Leuten ihr konkurrieren müsst, um die Top-Spieler in euren Ligen, würde ich ihn verkaufen. Weil, wie du sagst, der Marktwert ist brutal. Du kannst dir für den Marktwert 3 gute und 2 sehr gute Spieler kaufen. Und Guirassy holt nicht die erwarteten 150 Punkte im Schnitt. Dementsprechend abgeben. Das ist meine Devise.
Du glaubst also nicht, dass er wieder performt, dass er praktisch in die Form zurückfindet?
Ich glaube, dass mit Maxi Bayer ein junger Spieler eine sehr ähnliche Rolle ausfüllen kann. Und ich glaube, dass der BVB sich vielleicht ein bisschen eine Taktik und eine Stilumstellung vornehmen muss, damit es eben besser wird. Und wenn Guirassy nicht performt, dann wie gesagt, sehe ich Maxi Bayer, den kannst du nach vorne bringen, weil er eine sehr ähnliche Spielweise hat in meinen Augen. Kann auch sein, dass ich falsch liege, aber kann die Rolle von Guirassy sehr gut einnehmen. Und dann holst du halt irgendeinen Spieler von der Bank, der das performen kann. Zum Beispiel, ich würde Rierson auch weiter vorziehen. Mit der Dreierkette ist dann ein bisschen wackelig in Defensivsituationen, aber das kann man schon, also in meinen Augen kann man das schon beheben. Vor allem, du hast einen Adeyemi, der irgendwann mal auch in guter Form sein wird, und dann bringst du den rein, du holst Guirassy raus und dann passt es.
Wann schätzt du, also einfach mal ein kleiner Guess, wann hat Guirassy das letzte Mal getroffen in einem Pflichtspiel?
Das ist eine gute Frage. Als Charlie Kirk noch am Leben war.
Gib mal ein Guess ab, gib mal einen Monatsguess ab.
Nee, ich sag, das ist gar nicht so lange her, ich sag im November. Im November hat er das letzte Mal getroffen.
Richtig, am 25. November hat er gegen Villarreal das letzte Mal getroffen. 25. November. Also ich finde, das ist für einen Stürmer auch gerade von der Größe des Serhou Guirassy einfach viel zu wenig. Und auch wenn man auch die Durchschnitte, die Bewertung bei FotMob zum Beispiel anschaut, das ist echt krass wenig. Ich finde es interessant, dass er eben noch doch so viel Spielzeit bekommt. Also eigentlich immer mindestens 70 Minuten im Schnitt, würde ich sagen, gerade bei Bundesligaspielen. Und ich bin auch, was soll man sagen, enttäuscht nicht. Aber ich finde es interessant, dass eben doch einfach so ein Spieler, der über die letzten zwei Saisons so krass performt hat, der hat ja bei Stuttgart performt, der hat auch das Dortmunder Jahr gut gespielt, so einen Absteig haben kann. Und das finde ich einfach echt schade, weil eigentlich, finde ich, ist es ein Ausnahmestürmer, der wirklich sehr gut gespielt hat und irgendwie scheinbar nicht diese Kovacische Saison halten kann. Das ist irgendwie schade, finde ich. Und klar, es gibt mit Maxi Bayer und auch mit Fabio Silva, der ja eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach eben zu wenig Spielzeit erhält, Alternativen. Aber irgendwie Kovac hält an ihm fest. Ich bin mal gespannt, wie lange noch. Ich meine, die Kommentare häufen sich ja, dass man ihn entlassen ist ja das falsche Wort, aber dass man praktisch jetzt nicht mehr als Stammstürmer haben sollte. Und vielleicht kommt ja sogar noch was im Winter. Vielleicht passiert ja sogar noch was im Winter und er wechselt.
Es kann noch was passieren. Mich würde es freuen, wenn der BVB konkurrenzfähig bleibt. Das tut der Liga einfach gut. Tut uns beiden auch gut. Dann können wir, wenn Walle wieder zurück ist, unser Lieblingslied anstimmen von sind alle am Borsigplatz geboren.
Am Borsigplatz geboren.
Können wir dann ab und zu singen, aber wenn wir so spielen, halt nicht. Also mich würde es freuen, wenn die so einen Ass aus dem Ärmel ziehen wie Stuttgart mit Jeremy Arevalo aus Ecuador, aber bin gespannt.
Ja, stark. Nee, also ich bin auch gespannt. Wie gesagt, es ist ja im Prinzip eigentlich jetzt gerade, wir reden ja gerade über die Champions League-Teilnahme und ich meine, ich glaube Dortmund auch mit 4 Punkten Abstand auf Leipzig, die jetzt zwar noch ein Spiel dazu haben, aber eigentlich ganz gut aufgestellt, auch ungeschlagen gewesen in den letzten 5 Spielen. Ja. Also es ist alles ein bisschen zerfahren, trotzdem bei Dortmund finde ich nach wie vor nicht erkennbar, welche Idee sie eigentlich letztlich haben. Wollen sie mehr Spieler entwickeln, wollen sie mehr die gestandenen Spieler haben? Das ist alles nicht so klar und das ist im Prinzip auch irgendwie so ein Punkt, wo ich einfach sage, es ist schade, es tut der Liga nicht gut, wenn Dortmund eben so schwächelt. Weil ich finde es schon immer noch eigentlich cool, gerade eben auch mit der Vergangenheit, wenn Dortmund eben ein starkes Spiel hat, wenn Dortmund eben starke Spiele, auch ansprechenden Fußball spielt. Und das ist einfach gerade überhaupt nicht mehr zu erkennen. Auch mit der Aussage, dass Kehl irgendwie, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie nicht neue Spieler verpflichten will über die Winterpause, finde ich auch irgendwie ein interessanter Nachweis von Arbeitsleistung. Aber ja, das ist einfach der Fall gerade. Schade.
Kann ich dir einfach nicht widersprechen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit unserer Bundesliga-Review. Und ein Spiel, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen, ist Stuttgart und Leverkusen. Ich glaube, keiner von uns hatte das auf dem Zettel. Keiner von uns,
nee, also,
wir hatten das als Topspiel auf dem Zettel, das war uns schon allen klar. Aber dass die Schwaben, die Leverkusener so dermaßen in der ersten Halbzeit herspielen, das war mir nicht klar. Ich war überrascht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war sehr überrascht.
Absolut. Also ich war im Kino und habe dann irgendwie nach der Kino vor. Ich war das Schweigende Lämmer war ich. Also es war auf jeden Fall auch spannend. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber es ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Du bist ja auch ein kleiner Cineast, deswegen. Ja,
ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil im Schweigen der Lämmer, für die das nicht gesehen haben, geht es ein bisschen um psychologischen Terror, Horror, weil ein Kannibale und ehemaliger Psychiater sich in das Gehirn von einer jungen FBI-Agentin reinfuchst, die so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit tormentiert. Und der Übergang ist jetzt schwer, aber so wurde die Leverkusener Abwehr tormentiert von den Stuttgartern.
Ja, du hast recht. Ich fand auch interessant, in der ersten Halbzeit 4 Tore ist auch nicht schlecht. Und also du hast ja schon gesagt, ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet. Leverkusen ja eigentlich tendenziell eine der stärkeren Mannschaften in dieser Saison und dann Stuttgart eigentlich auswärts in Leverkusen dann doch mit einer ganz schönen Machtdemonstration. Find auch hier stark Jamie Leveling, wo 40 Millionen Angebote abgelehnt werden, auch direkt nochmal doppelt getroffen. Finde ich auch immer recht stark. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Jamie Leveling in die Premier League oder sollte er lieber bei Stuttgart bleiben?
Ich finde, man kann in so Momenten immer auf Fallbeispiele zurückgreifen. Und der letzte Stuttgarter, der in die Premier League gewechselt ist, Woltemade zu Saisonbeginn, läuft ganz gut. Also für Newcastle läuft es insgesamt nicht brillant. Die haben an sich den Kader für viel mehr, aber bei Woltemade läuft es ganz gut. Aber wenn wir uns jetzt Spieler anschauen aus der Bundesliga, die zur Mitte der Saison in die Premier League gewechselt sind, nämlich Omar Mamouche, bei dem läuft es nicht mehr so brillant. Der hatte einen guten Einstand, der hat 2-3 Mal getroffen in den ersten 5 Spielen. Ist jetzt aber wieder auf der Bank, findet sich nicht im Pep-System rein. Dementsprechend würde ich sagen, nein. Also es ist gut, dass ein Leveling geblieben ist und dass er am Projekt bis Ende des Jahres festhält. Wenn er am Ende des Jahres wechselt, ist okay. Dann gibt es genug Zeit, sich in die neue Mannschaft anzufinden. Dann gibt es genug Zeit, sich ans neue System anzupassen. Ich finde, diese Wechsel zur Mitte der Saison, wenn man gut performt, in der Bundesliga, in die Premier League, sind immer schwer.
Absolut, also ich würde ihm auch gerne, also ich sehe aber seinen Spielertyp irgendwie in der Premier League. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich feiere ihn eigentlich ziemlich, ein geiler Zocker irgendwie, aber er spielt eigentlich ja so eigentlich eine ganz gute Saison insgesamt für Stuttgart, finde ich. 8 Torbeteiligung bei 15 Spielen ist eigentlich ganz ordentlich und deswegen verstehe ich auch, dass Stuttgart da mehr als 45 Millionen fordert. Wird irgendwie Stuttgart auch ein bisschen auch Aura-Farming, seitdem sie eben Woltemade für 100 Millionen verkauft haben, schon stark. Und ich bin mal gespannt, also ich sag dir mal so, ich glaube, das ist noch nicht ganz gegessen, das Ganze. Ich glaube, dass da nochmal vielleicht ein höheres Angebot kommt. Und ich meine, es ist ja AFC Bournemouth, um den es geht, die sind 15. in der Premier League. 15. Das ist aber auch stark. Würde mich wundern, wenn Leveling da wirklich dann von dann zieht. Aber ich meine, die finanziellen Argumente sind halt häufig da, leider bei den Premier League Clubs. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, er bleibt natürlich, einfach auch, weil Stuttgart immer noch, man muss es sagen, eine ultra spannende Mannschaft ist und einfach diese Performance, die sie in der letzten Saisons hatten, einfach weiterhin hochhalten kann. Das muss man einfach auch mal anerkennen, oder?
Ja, aber ich meine, sie haben die Spieler dazu, weil wenn wir uns die Spieler anschauen, in allen 18 Bundesligamannschaften und vergleichen, dann würde ich sagen, gehört jeder Stuttgarter Spieler in der Startelf und auch von der Bank zu den Top 5 auf der Position. Ist jetzt vielleicht eine etwas kühne These, aber ich würde sagen, du kannst wirklich von Position zu Position gehen. Zum Beispiel Nübel im Tor, meiner Meinung nach einer der Top 5. Undaf, wenn er performt, einer der Top 5 Spieler. Flügelspieler, ein Führig ist zwar in den letzten Jahren ein bisschen von seinem Tempo, von seinem Niveau runtergegangen, aber ist immer noch überragend gut. Ich nehme mal jetzt die ganzen Bayern-Spieler da raus, dann kommen die Stuttgarter immer noch in die Top 5. Was du angesprochen hast, das Leveling, ein Premier League-Spieler ist ja, weil er halt diese Schnelligkeit hat, diese Pace hat und diese Zweikampfstärke. Er soll bleiben, das tut der Liga gut. Ich glaube, das sagen wir heute ein bisschen zu oft, das tut der Liga gut, aber wenn wir bedenken, dass es halt einen Thanos gibt, einen Koloss, der die Mannschaften in der Bundesliga herspielt, als ob es D-Jugend wären, braucht man einigermaßen kompetitive Spieler und Leveling ist auf jeden Fall einer. Leverkusen ist an sich auch eine kompetitive Mannschaft.
Ja, eben.
Du kriegst von mir 2 Euro, wenn du den Namen vom neuen Leverkusen-Trainer oder mittlerweile Leverkusen-Trainer nicht mehr neu richtig aussprichst.
Hjulmand.
Okay, ich weiß nicht, ob das stimmt,
Kasper Hjulmand. Der Kasper Hjulmand aus Dänemark.
Seitdem er übernommen hat, lief es ja bei Leverkusen ganz gut. Also ich meine, das ist ja die erste Klatsche, die sie in der Höhenordnung bekommen. Für den auch ein Weckruf, aber ich denke, es wird genau das sein bei Leverkusen, nämlich ein Weckruf. Es war Winterpause, sie sind ein bisschen geschwächt durch den Afrika-Cup. Es sind nicht alle Spieler fit. Ein Patrick Schick hat sich wenige Tage vor dem Spiel verletzt. Das heißt, wenn die alle zurückkommen, im Hinterkopf behalten, dass sie auf jeden Fall die Champions-League-Qualifikation schaffen müssen und dass sie das Talent und die Qualität dazu haben. Ich glaube, Leverkusen, das war jetzt ein dummer Ausrutscher, ein peinlicher Ausrutscher, aber den Rest der Saison werden wir eine starke Mannschaft aus Leverkusen erleben.
Glaube ich auch insgesamt, eben auch mit Patrick Schick wieder, leider auch sehr anfällig für Verletzungen wieder, nicht mehr da, aber es ist schon etwas, also bezeichnend, dass sie dann doch 4-1 gegen Stuttgart verlieren, zeigt auch vielleicht ganz gut, wie dann diese Tabelle dann doch vielleicht aussehen kann, mit Stuttgart auf Platz 4 oder Platz 3 sogar. Ich bin gespannt und ich gönn's auch, also ich will es hier nicht verschreien, aber ich gönn's dann auch Stuttgart, dass sie eben dann so ein starkes Spiel auch gewinnen, und ich freue mich auch immer eben, weil auch die geilen Spieler da sind, dass sie da so performen können. Und deswegen bin ich mal gespannt, wo der Weg von VfB Stuttgart noch hinführt, muss ich ehrlicherweise sagen. Vielleicht dann doch sogar noch ein bisschen Tendenz eher weiter oben, was man eben zeitweise nicht gedacht hat. Und auch zum Beispiel hier, Bilal Elkanus hat jetzt gefehlt, also auch einer der wirklich sehr starken Spieler jetzt über die Hinrunde hinweg, ist ja noch beim Afrika-Cup. Und da bin ich mal gespannt, wo der Weg noch hingehen kann und vielleicht auch gerade, was in der Euroleague noch passieren kann. Ich meine, da sind sie ja auch noch dabei und vielleicht sogar da den Titel holen. Wer weiß.
Ja, man darf träumen, aber naja, schauen wir mal. Also ich finde, wir haben jetzt die Bundesliga, beziehungsweise die relevanten Paarungen aus der Bundesliga in Depth analysiert. Du hast gesagt, dass du zwei Fragen mitgebracht hast oder Fragen mitgebracht hast als Teil Quiz. Ich habe auch zwei Fragen dabei. Deswegen würde ich sagen,
du hast da zwei Fragen dabei.
Ich habe zwei Fragen dabei. Du hast auch am Anfang der Aufnahme gesagt, du hast einen Quiz dabei.
Ich hätte theoretisch ein Quiz dabei.
Ja, ich habe zwei Frägchen dabei. Dann lass uns doch, weil wir nur zu zweit sind, ein kleines Quiz machen, bevor wir in den nächsten Themenblock rüberspringen.
Genau, und Kicktipp aktuell darfst du nicht vergessen.
Ja, das wäre
der nächste Themenblock. Mach deine zwei Fragen, dann machen wir zwei Fragen von dir und dann kommt der Kicktipp aktuell Block. Deswegen kommt hier das Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz.
Also das Quiz in einer sehr verkürzten Variante. Die erste Frage kommt gesponsert von meinem kleinen Bruder. Den kennst du auch, Christopher. Vielen, vielen Dank an der Stelle für die Frage, weil ich muss sagen, ich habe ihn ein bisschen genervt. Wir sind an den Strand gefahren mit meinen Eltern und wie immer zwischen Geschwistern haben wir uns irgendwann mal angefangen zu zanken. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und am Ende habe ich irgendwie das Argument genommen, ich weiß alles. Hey, ich bin der Beste, ich weiß einfach alles. Und dann hat er gesagt, so, okay, komm, ich stelle dir mal eine Fußballfrage, mal schauen, ob du es weißt. Und ich wusste tatsächlich nicht. Dementsprechend bin ich gespannt, ob du es weißt. Warum spielt Boca Juniors mit blau-gelben Trikotfarben?
Uiuiui, das ist natürlich jetzt eine Frage, auf der erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Vielleicht wegen der Landesfarben oder wegen der Stadtfarben vielleicht?
Habe ich auch gedacht, vielleicht blau wegen Himmel und gelb wegen Sonne oder gold wegen Sonne, so ein bisschen wie die argentinische Flagge und die argentinische Nationalmannschaft. Nee. Tatsächlich spielt Boca Juniors mit blau-gelben Farben wegen Schweden. Und die Erklärung ist dieselbe. River Plate und Boca Juniors, die zwei Mannschaften aus Buenos Aires, kommen aus der Hafenregion und hatten zu Beginn super ähnliche Vereinsfarben. Bis die Spiele im Fernsehen übertragen wurden. Und da haben Leute gesagt, so hey, ihr könnt nicht mehr so ähnliche Farben haben. Ich glaube, Boca hatte, also ich weiß nicht, ob Boca auch weiß und rot hatte, wie River Plate, aber es waren super ähnliche Farben. Da hat jemand gesagt, hey, das kann so nicht weitergehen, weil man kann euch im Fernsehen nicht unterscheiden, wenn ihr gegeneinander spielt. Und dann haben die Directives von Boca gesagt, alles klar, wir machen so, das nächste internationale Schiff, beziehungsweise das nächste Schiff, das unter internationale Flagge in diesen Hafen reinfährt, in Buenos Aires, in La Plata, diese Farben nehmen wir an. Und das nächste Schiff, was kam, war ein Schiff, was unter einer schwedischen Flagge gefahren ist.
Das ist ja wirklich kurios. Das würde ich sagen, ist kurios. Passt auch ganz gut in das Handbuch des unnützen Wissens, aber sehr spannend, wusste ich nicht.
Ich wusste auch nicht. Ich muss sagen, damit hat mein Bruder mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Musste ich ihm dann auch zustimmen, dass ich eben nicht alles weiß. Und die zweite Frage kommt aus dem europäischen Fußball. Nämlich will ich von dir wissen, wann Vini Junior das letzte Mal getroffen hatte vor gestern. Gestern hat er getroffen in der Supercoppa.
Oh.
Und wie lang hat er nicht getroffen vor diesem Spiel?
Das ist ja schön, dass du jetzt hier die Reverse-Question stellst, nachdem ich das ja bei wem hatte ich das dir gestellt? Bei Sergio Gerassi gestellt habe. So, Vini Junior hat gestern getroffen, hat ein unüberragendes Tor gemacht, muss man sagen, kommen wir ja gleich noch dazu. Ich sag auch November. 2. November.
Ja, wäre nicht falsch, ist aber leider komplett falsch. Nämlich Vini Junior hat vorgestern 19 Spiele hintereinander nicht getroffen. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. 19 Spiele. Das ist
ja
für einige Spieler ein Drittel bis zu ein Viertel, ein Drittel bis zu einer Hälfte der Saison. Nämlich im September.
Ach, krass.
Im September dieses Jahres hat er Vini das letzte Mal getroffen. In einem
offiziellen Spiel. Das ist ja auch.
Und es ist ein bisschen Aussagen dafür, wie hart diese Ballon d'Or-Wahl ihn ein bisschen getroffen hat. Aber gestern hat er wieder getroffen, er hat ein überragendes Spiel gemacht. War generell ein supergeiler Klassiker, mal wieder nach vielen Jahren. Ja, das waren meine zwei Mini-Fragen, die ich mitgebracht hatte. Ich weiß nicht, willst du irgendwas von deinem Quiz verraten oder machst du es nächste Woche?
Ich würde sagen, ich mach's nächste Woche, wenn Valerie wieder da ist. Ich wollte noch ganz kurz zu Vini Junior sagen, wie du gesagt hast eben. Ich finde auch einfach auch immer legendär diese Ballon d'Or-Sache. Ich hatte ja mal den Take auch in dem Rahmen, dass Vini Junior nie wieder in die Top 3 kommt. Und ich fühle mich bestätigt, sagen wir es einfach mal so. Auf der anderen Seite, und das muss ich auch einfach sagen, diese Spiele, wie er gestern macht, wo er so Tore schießt, er ist einfach ein unglaublich unterhaltsamer Fußballer. Also er ist einfach toll, er ist einfach jemand, der sag ich mal, er hat einen tollen Style und er spielt unglaublich schnell und das gibt's wenig. Ich finde es ein sehr einzigartiger Spieler, aber er ist halt einfach auch nicht konsistent genug und ich habe auch nochmal nachgeschaut. Also er ist wirklich gut, er hat eine Torvorlage gehabt am 14.12. gegen Deportivo Alaves. Aber mehr ist nicht drin außer gelbe Karten.
Ja,
nee, also das ist schon bezeichnet.
Wenn bei ihm das Mindset passt, vielleicht wird es ja jetzt besser, wo Xabi Alonso geflogen ist, darüber reden wir auch noch gleich ein bisschen. Vielleicht wird es besser.
Ja, das ist natürlich jetzt gleich die spannende Frage. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir noch zu unserer Lieblingsrubrik und zwar Kicktipp aktuell. Und bevor ich da den letzten Spieltag, also den gestrigen Spieltag starte, möchte ich noch einen kleinen Step back nehmen und zwar zu dem Spieltag, den wir ja praktisch nicht richtig besprechen konnten, weil wir ja sonntags damals aufgenommen haben. Wenn ich mich nicht recht erinnere, oder wann war es? Also doch, sonntags oder Sonntagmorgen?
Ja. Genau.
Sonntagmorgens, ne? So, jetzt, also ich bin ganz durcheinander. Und zwar möchte ich da noch die Tagessiegerin von damals grüßen. Das ist Kiosk für alle, das ist die liebe Lilly aus Frankfurt, du kennst sie auch. Und da nochmal ganz liebe Grüße, weil sie hat mir extra geschrieben und sie war, glaube ich, sehr happy, dass es geklappt hat mit den 15 Punkten. Natürlich auch einfach sehr starker Tagessieg.
Deswegen
will ich da auch nochmal extra Grüße ausrichten. Und jetzt kommen wir zum jetzigen Spieltag und da frage ich mich interessanterweise, weil ja die zwei Spiele verlegt wurden, wie das dann ist. Wenn sie dann, wie das dann, ob die praktisch dann auf diesen Spieltag draufgerechnet werden? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, klar. Wir haben ein bisschen auch die Diskussion gehabt bei uns in der Kickbase-Gruppe. Ich schmeiß auch einen Euro ins Kickbase-Phrasenschwein. Wie wir das machen mit dem MVP, weil wir verkaufen immer den MVP am Ende des Spieltages. Odyssee war MVP,
bleibt wahrscheinlich
MVP. Und wir haben gesagt, wir verkaufen ihn nicht. Also die Person darf ihn weiterhin aufstellen, weil der Spieltag nicht vorbei ist.
Ja.
Aber ich würde sagen, zu deiner Kick-Tipp-Frage, die Punkte werden auf den Spieltag gerechnet. Das heißt, die Person, die aktuell Spieltagssieger, Siegerin ist, die wird es vielleicht nicht bleiben, wenn die zwei
genau.
Spiele zu Ende gespielt sind.
Also ich finde, es gibt ja auch zwei Fuchsige, die haben auch noch nicht die Spiele getippt. Finde ich auch ganz cool. Also einmal Grüße an mir, San Lena und Eleni A. Die haben tatsächlich nicht getippt. Finde ich auch spannend, weil da kann ja auch noch was passieren, wenn es dann nachgeholt wird. Nach wie vor ist aber Spieltagssieger ab 9974. Also da auch ganz liebe Grüße nach Konstanz. Was die ersten drei, vier Plätze angeht, hat sich wieder was getan. Und zwar hat sich auf den zweiten Platz Tobsucht vor Tenne 7-9 gestellt. 8 Punkte, 6 Punkte und genau, Franzi ist auch nochmal 2 Plätze hoch. Auch Glückwunsch dazu. Ich sag mal so, der Vorsprung von Sheriff, er schmilzt. Und wir haben ja schon die Metapher des Elefanten aufgeführt hier. Du weißt, wovon ich rede. Der bricht langsam.
Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber ich glaube, ich habe genauso viele Punkte gemacht wie Sheriff. Dementsprechend, ja, es wackelt bei dem.
Ja, und ich bin übrigens in unserer Dreier-Tipp-Runde bin ich jetzt mittlerweile vorne. Also wir sind gleich Punktzahl, aber Walle ist hinter uns. Es passt natürlich auch ganz gut. Freue ich mich natürlich auch wieder, dass ich da nach vorne gehen konnte und tatsächlich ganz nah neben Silke Petra. Das ist auch noch eine große Ehre irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall freut mich, dass die Familie wieder zueinander gefunden hat.
Ja, weil ich bin jetzt vor meinem Dad. Also es ist wirklich, der Familiensegen ist wiederhergestellt, muss man sagen. So, Kollege, ich würde sagen, wir haben es ja schon vorhin angekündigt. Es gibt ein Thema, ich glaube, da brennst du auch richtig für, ne? Wir müssen drüber reden und es ist ja auch jetzt brandneu. Deswegen, wir haben es jetzt nicht am Anfang gesagt, aber es ist brandneu. Ich würde sagen, 10 Minuten bevor wir aufgenommen haben, sind die News sickert. Xabi Alonso, der Matador aus Spanien. Ich weiß nicht, ob das sein Spitzname ist.
Nee.
Wahrscheinlich nicht. Wurde entlassen. Also, kannst nicht brandaktueller diskutieren, als wir es tun, oder?
Ja, das zeichnet uns natürlich immer aus, dass wir so brandaktuelle Themen besprechen. Der, ich weiß gar nicht, was der Spitzname ist von Xabi Alonso. Hier in Deutschland wurde er Senior genannt, aber so ein bisschen wie Senior Raul. aber es ist in meinen Augen nicht überraschend, weil, ich meine, an erster Stelle, ich hatte das als ein Hot Take rausgehauen zu Beginn der Saison, aber noch viel jetzt ernster gesprochen, ein gewiefter Techniker und Taktiker, so wie Xabi Alonso, ist kein guter Coach für Real Madrid. Also sowohl Zidane als auch Carlo Ancelotti haben viel mit der Power of Friendship gearbeitet. Weißt, bei Zidane war es, hey, gibt halt Modric oder Kroos die Kugel und die Flanken schon auf Ronaldo. Und bei Ancelotti war es halt, hey, guckt mal, dass Vini den Ball bekommt und der dribbelt halt ein paar Spieler aus. Oder dass Rodrigo halt mit Modric gut combined. Und die Abwehr muss halt stehen. Also das war die einzige Taktik, die man in den Spielen gesehen hat. Und du hattest halt bei Real Madrid immer diese Aura-Spieler, diese erfahrenen Routiniers wie ein Kroos, wie ein Modric, wie ein Ramos zu seiner Zeit, die halt das Spiel einfach an sich gerissen haben und eine gewisse Ruhe gebracht haben. So einen Spieler haben sie aktuell nicht. Gibt's einfach nicht bei Real Madrid, meiner Meinung nach. Und dementsprechend geht es auch nicht auf, dieses gesamte Konstrukt. Und dann fliegt halt einfach so eine Person, weil ich glaube, Xabi Alonso wäre in jedem anderen Verein der Welt willkommen. Absolut, weil er kommt rein und sagt so, hey, ich setze euch ein Zeichen auf. Wir spielen jetzt so und dann gibt es diese Laufwege, dann gibt es diese Pässe. Bei Real Madrid klappt es einfach nicht, weil du hast brutal egoistische, herausragende Spieler. Die brauchen aber einfach nur ein bisschen Power of Friendship, nichts mehr.
Ja, also das ist mir ein bisschen zu kurz gefasst, muss ich ehrlicherweise sagen. Klar, ich gebe dir recht, die letzten Trainer von Real Madrid waren eher Dirigenten als Taktiker. Und das ist Xabi Alonso auf jeden Fall nicht, da hast du recht. Ich finde es aber dennoch wirklich sehr überraschend, weil wenn wir mal jetzt eben über gut sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass Real Madrid mit 4 Punkten Abstand auf dem 2. Platz in der Liga steht und mit Platz 7 auf der Champions League auch auf einem direkten Champions League Weiterkommenplatz steht. Also ich finde, aus sportlicher Sicht erstmal betrachtet, und das muss man ja bei einer Trainerentlassung ja wirklich auch als erstes machen, das ist ja auch okay, es ist nicht unbedingt gerechtfertigt. Jetzt kommt natürlich dieses Supercoppo-Finale dazu, wo sie verloren haben, knapp verloren haben, 3-2, was man aber auch, wenn man das jetzt mal anders betrachtet und die Chancen sich anschaut, durchaus auch pro Madrid ausgehen kann, weil sie haben nicht schlecht gespielt. Dann muss man sagen, so ganz verstehen tue ich es nicht.
Ja, weil du versuchst, so viel da rein zu verstehen. Florentino Pérez trifft diese Entscheidungen. Die Starspieler von Real Madrid müssen sich wohlfühlen und die haben sich unter Xabi Alonso einfach nicht wohlgefühlt.
Nicht wohlgefühlt,
ja. Genau, scheinbar, aber nee, es ist ja schon einiges aus der Kabine rausgesickert, dass die mit diesem strengeren Ton und diesen strengen Vorgaben auf dem Spielfeld nicht klargekommen sind.
Ja, aber ganz ehrlich, und dann hat wohl aber auch dann scheinbar diese Auswechsel-Hampelei von Vinny Junior war dann wohl das Anfang vom Ende, muss man dann sagen, damals,
aber oder? Das war klar, also ganz kurz, das war klar, du hast einen sehr beliebten Mann an der Seitenlinie mit Xabi Alonso, einer, der Real Madrid die Decima geschenkt hat als Spieler, einer, der jahrelang den Verein vertreten hat, aber halt keine Ikone in dem Sinne, weißt du? Xabi Alonso ist damals von Liverpool gekommen, Xabi Alonso ist eigentlich ein Nordspanier, Xabi Alonso hat dann bei Bayern seine Karriere beendet, also es ist ein Spieler, der bei Real Madrid eine Zeit da war, eine Zeit sehr gut war, aber er hat keine Epoche.
Er war keine klassische Real Madrid-Legende, genau, das kann man schon sagen.
Ist kein Sergio Ramos, ist kein Cristiano Ronaldo, ist kein Karim Benzema in der Hinsicht. Dementsprechend hat er auch diesen Rücken nicht ganz. Und hinzu kommt noch, dass er sich mit den Spielern nicht gut verstanden hat. Deswegen, es ist meiner Meinung nach überhaupt keine sportliche Entscheidung, sondern ein Bauchgefühl, hier fehlt the power of friendship-Sache.
Ja, aber da muss ich doch sagen, und da bin ich ganz ehrlich, ich finde es irgendwie schade, das war jetzt auch bei einigen Trainern in der Bundesliga auch teilweise das Problem, und wo ich einfach nicht verstehe, warum man dann einfach den Trainer holt und dann eigentlich ein neues Projekt beginnen will und dann einfach das Projekt einfach sehr frühzeitig beendet und auch meiner Meinung nach ein bisschen also ich finde es nicht so ganz gerechtfertigt. Klar, du hast, natürlich ist klar, dass die Kabine vielleicht nicht hinter ihm stand, dass er sich mit Vinny Junior verstritten hat, aber ganz ehrlich, mit Vinny Junior, den hätte man auch irgendwann verkaufen können bei den Leistungen, die er bringt. Angewiesen sind sie jetzt nicht unbedingt auf ihn und deswegen finde ich das ein bisschen schade, weil ich glaube, da sind wir uns einig, Xabi Alonso ist ein guter Trainer. Also das wird er, muss und wird er sein, wenn er jemand wie Vizekusen zur Meisterschaft bringt, dann ist es ein guter Trainer. Und ich glaube, dass sich Real Madrid letzten Endes damit keinen Gefallen tut, weil ich glaube, diese ganzen immerwährenden Diskussionen bringen nicht unbedingt zum Beispiel auch Spieler wie Kylian Mbappé, der unglaublich gut wieder performt unter ihm. Das ist ja auch wieder ein Beispiel, wo er Spieler auch wieder besser gemacht hat. Und man, ich finde, man kann sich nicht immer auf einen Vini Junior verlassen, weil meiner Meinung nach ist es diese Star-Allüren, die er bringt, das sind so Pseudo-Star-Allüren. Also ich finde, da wird jemand zum Star gemacht, der nicht, oder der meiner Meinung nach nicht die Leistung dafür bringt, dass er zum Star gemacht wird. Weißt du? Ist doch irgendwie problematisch.
Ich sehe alle deine Punkte, ich verstehe dich absolut, aber das war keine durchdachte Entscheidung, beziehungsweise es war keine Entscheidung, wo Leute am Tisch saßen, oder so denke ich zumindest war es, und sich wirklich nachhaltig Gedanken drüber gemacht haben, weil Punkt A, wen holst du jetzt? Also wer ist aktuell auf dem Markt? Außer Eric Ten Hag, der spanische Wundertrainer aus dem Süden. Und so ein, zwei Hempels sind immer noch da, aber du hast wenig Optionen von Trainern, die sagen, ja, ich nehme das Real Madrid-Projekt an mich, ich reiß an mich die Mannschaft, die aktuell Zweite ist, weil Barca performt sehr gut, kann sein, dass die mir einfach wegrennen. Und Punkt zwei, du hast jetzt meiner Meinung nach, und das ist gerade gut angesprochen, vielleicht eine Kabine, die ein bisschen zerstritten ist, weil es gab Spieler, die aufgeblüht sind unter Alonso, zum Beispiel Carrera, der neue Linksaußen. Und dann hast du auch, und Gonzalo Garcia, der Neuner, der Kylian Mbappé vertreten hat in der Zeit, wo er verletzt war, die haben gut performt und die müssen sich jetzt wieder an ein neues System gewöhnen, wo sie vielleicht jetzt nicht mehr performen werden. Also es ist immer schwer, aber ich sehe die Entscheidung als eine für Real Madrid-Verhältnisse eine logische Entscheidung. Also wir als Fußballliebhaber mögen sie nicht verstehen, aber ist halt so. Punkt. Und Vini, auch wenn er vielleicht kein Pseudo-Star-Allüren hat, wie lange schätzt du, spielt Vini Junior schon bei Real Madrid?
Lange, ich weiß. Er ist natürlich auch jemand, der in zwei Champions-League-Finalen getroffen hat. Natürlich hat er ein gewisses Prestige.
Ja, es ist seine achte Saison bei Real Madrid. Weißt, nächste Saison hat er so viele Saisons wie Cristiano Ronaldo. Das finde ich crazy. Das heißt, der hat mittlerweile, und er ist der zweite Kapitän, der hat viel zu melden, auch wenn er durchdrehen mag, auch wenn er komische Netflix-Documentaries dreht. Der hat was zu melden. Wie du sagst, hat ein Finale getroffen, hat die Mannschaft schon eine lange Zeit nicht an sich gerissen, aber maßgeblich zum Erfolg geführt. Dementsprechend verstehe ich, dass man dann bei so einer Entscheidung dann doch seinen Rücken deckt.
Okay, interessant. Was sagst du denn zu dem Tag? Ich weiß nicht, ob ich ihn schon hier im Podcast gebracht habe. Ich habe ihn auf jeden Fall geklaut von einem unserer geschätzten Kick-Tick-Mitspieler, Capitano Toby Kempter. Xabi Alonso wird neuer Liverpool-Trainer.
Ja, nachvollziehbar. In Liverpool ist er, glaube ich, eine größere Legende als in Real Madrid, weil er eben Teil von dieser 2003 Istanbul-Magischen Nacht war. 2005, sorry, damals als junger Mittelfeldspieler, noch ohne Bart. Finde ich nicht so falsch. Arne Slot wird wahrscheinlich, wenn es sportlich so weitergeht, bei Liverpool gegen Ende der Saison das Projekt verlassen.
Ich glaube jetzt, die Frage ist, ob jetzt.
Nee, ich sag, bis Ende der Saison übernimmt Xabi Alonso keinen neuen Trainerposten.
Okay, also ich halte daran fest, wer weiß, wie das in Liverpool weitergeht, wenn es da nochmal eine Niederlage gibt, vielleicht ist dann Xabi Alonso vielleicht direkt zur Stelle. Also ich glaube, es würde deutlich besser passen, ich glaube, dass Xabi Alonso deutlich besser auch in die Premier League passt, als eben nach Spanien. Auch ich habe immer das Gefühl, dass in gerade zumindest in Liverpool die Trainer, sag ich mal, insgesamt ein längeres, besseres Standing haben als in Real Madrid, wo, glaube ich, auch nochmal die Presse unglaublich Einfluss hat, was sportpolitische Entscheidung angeht. Deswegen bin ich gespannt. Ich bleib dabei. Ich fände es auf jeden Fall hammergeil, wenn Florian Wirtz wieder unter Xabi Alonso spielen würde. Ich glaube, das wird ihm auch nochmal sehr viel helfen, weil es gab ja auch die Gerüchte, dass Florian Wirtz nach Real Madrid wechselt. Und das ist ja jetzt vom Tisch, weil der wird ja sicherlich nicht zu Real Madrid wechseln, wenn Xabi Alonso sein größter Förderer, größter Entdecker, Entdecker vielleicht nicht, aber größter Förderer nicht mehr da ist. Also deswegen, es bleibt spannend in der Hinsicht und ich frage mich halt jetzt, ob Abeloa einfach der dauerhafte Trainer bleibt oder ob es dann wirklich vielleicht doch ein größerer, oder ob sie dann zurückkehrt, aber das ist doch auch alles unlogisch, oder?
Ein drittes Comeback ist viel, dementsprechend glaube ich nicht, dass es passiert. Ich glaube, sie werden sich im spanischen Markt bedienen. Ich glaube, die wünschen sich einen spanischen Trainer, ich weiß nicht wieso. Vielleicht auch Ruben Amorim als Portugiese, der an sich...
Das wäre jetzt spannend, ja.
An sich ist er ja nicht kacke. Also ganz kurz, dass er bei United nicht erfolgreich war, das liegt nicht an ihm. Das liegt an der Tatsache, dass United seit 15 Jahren brutal schlecht einkauft, Spieler, die gut performen, auf die Bank setzt. Deswegen,
aber das ist spannend, ja.
Ich gebe ihm da nicht die Schuld.
Aber Ruben Amorim wäre doch der gleiche Trainertyp wie ein Xabi Alonso. Der hat doch, der ist doch sowas von engständig, was sein System angeht. Was ist doch, also der ist doch genau eben nicht das, was du jetzt sagst, was es braucht bei Real Madrid. Jemand, der eben dirigiert, der eben so ein bisschen dieses Star-Ensemble so ein bisschen zusammenhält, oder? Das ist doch komplett der falsche Mann dann.
Ja, in dem Punkt sehe ich, und ich habe Ruben Amorim eigentlich einfach nur reingeworfen, aber ich glaube, im Gegensatz zu Alonso würde vielleicht Ruben Amorim sich in Real Madrid ein bisschen leiten lassen von anderen Stimmen. Weißt du, also ich glaube, Xabi Alonso ist da wirklich einer, der sagt so, hey, ich wurde Meister mit der Mannschaft in Deutschland, die noch nie Meister geworden ist. Ich habe eine perfekte Saison gespielt. Ich bin ein Spieler, der hier die Champions League gewonnen hat. Ihr habt mir nichts zu sagen. Und ich glaube, Amorim würde dann halt kommen als, ja, ich war ganz gut bei Porto. Bei Manchester United bin ich auf die Fresse geflogen. Bei Porto. Bin ich auf die Fresse geflogen, dementsprechend sagt mir gerne was, aber nee, also Amorim war jetzt einfach von mir reingeworfen. Es wird sehr wahrscheinlich ein spanischer Coach.
Ja, das ist ein guter Punkt. Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. Klopp würde passen. Meinem Konzept The Power of Friendship her, von hey, wir sind hier gute Kumpels und wir spielen den Ball und gib ihm Power, wird's passen.
Das wäre Hammer, ja. Also Jürgen Klopp bei Real Madrid, sage ich, würde ich irgendwie auch sehen, so nochmal zum Ende der Karriere, so ein richtig krass, oder Ende der Karriere, was sage ich, aber so, der Scheiß wird Bullshit. Also komm, sind wir doch ehrlich, ist doch furchtbar langweilig wahrscheinlich. Und ich glaube, er sieht ja selber, dass das Projekt jetzt nicht besonders spannend ist, wenn man ehrlich ist, oder? Also, Real Talk, oder? Ist doch, also, da sind doch seine Fähigkeiten, die sind doch da total nicht, werden oder nicht gebraucht. Auf jeden Fall fände ich das richtig geil, wenn er jetzt noch so bei Real Madrid, dem größten Club der Welt, wäre. Würde, ich sag, wie es ist. Ich glaube, es wird passen. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er da durchaus mit seinem Charme ankommen könnte, aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch jemand, der eng mit Liverpool verbunden ist, mit den Champions-League-Finalen. Ich weiß es nicht, mal sehen. Kommen wir aber noch ganz kurz zu Manchester United. Du hast gerade gesagt, mit Ruben Amorim, da wurde eben auch noch ein Trainer entlassen vor kurzem, aber da würde ich sagen, sportliche Perspektive auch wieder etwas kritisch. Ich glaube aber, der Grund hat er selber mitgeliefert mit der legendären Pressekonferenz. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob ManU die roten Teufel es jemals wieder hinbekommen, eigentlich die Meisterschaft zu holen in der näheren Zukunft.
Es würde mich sehr freuen, weil aufgrund des Wechsels von Schweinsteiger damals zu United und aufgrund der Tatsache, dass es Ronaldos Boyhood-Club ist, bin ich immer so ein bisschen Fan geblieben von ManU und auch weil Antonio Valencia, der größte ecuadorianische Spieler aller Zeiten, da gespielt hat. Mich würde es freuen, aber so nicht. Also wenn Sir Jim Ratcliffe da weiterhin Boss ist und Geld da streicht, Club-intern Probleme anfängt und dann diese Allüren hat von einem 2-Milliarden-Euro-Stadion, wo sie dann die Championship spielen können, das wird nicht passieren. Ich glaube, Manchester United muss sich mal bewusst sein, dass sie halt nicht zu den Top-10-Mannschaften in England gehören aktuell. Punkt.
Ja, das ist Quatsch.
Doch, natürlich. Quatsch,
ganz kurz. Ruben,
nein, also doch, natürlich.
Top 10?
Doch. Ich zähle dir auf. Manchester City, Arsenal, Chelsea, Fulham,
Was okay. Laberst du?
Bitte schneid es raus. Ich dachte, ich hätte eigentlich mehr im Petto, was ich zu England sagen kann. Aber nee, Manchester United, wenn du dir die letzten 3 Saisons anschaust, gehören sie nicht zu den Top-10-Mannschaften in England.
Ja, also das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also sie sind momentan Siebter. Sie waren natürlich letzte Saison katastrophal 15. Aber ich weiß nicht.
So, ganz kurz. Jetzt nochmal zu meinem Take von den Top-10-Mannschaften. Ich hab das ein bisschen verpasst, aber jetzt. Arsenal ist besser. Manchester City ist besser. Aston Villa ist tatsächlich viel besser. Liverpool ist besser. Newcastle ist besser. Chelsea ist besser. Und in meinen Augen ist sogar Brighton besser. Und Crystal Palace anhand der Trophäen, die sie in der letzten Saison gewonnen haben, auch besser. So. I rest my case.
Okay, also wir können jetzt darüber diskutieren, ob sie jetzt, sie waren letzte Saison 15. Davor waren sie 8., 3., 6., 2., 3., 6., 2. Also so ganz gehe ich jetzt nicht damit, dass jetzt die, können wir jetzt auch viel drüber streiten, ob sie Top 10 sind. Ist auf jeden Fall ein großer Club, sind wir uns einig, aber eben auch ein Tanker, der sich einfach auf falschem Kurs befindet. Und ich finde auch wieder diese Verpflichtung von Amorim, den man einfach nicht irgendwie eigentlich dann einberaumt, eine Ära zu prägen, zeugt davon, dass es einfach total führungslos ist. Und die Frage ist halt eben, ob es wie bei Chelsea eben nur noch als Investment gesehen wird, also der Club praktisch einfach als reines Investment betrachtet wird, oder ob wirklich eigentlich noch Interesse daran besteht, fußballerische Erfolge zu feiern. Und das frage ich mich halt die ganze Zeit. Weil mit Amorim hast du ja einen Trainer lassen, der ist ja auch nicht schlecht. Er hat ja jetzt auch erfolgreich Fußball gespielt in der zweiten Saison. Natürlich jetzt nicht auf dem höchsten Niveau, aber es braucht ja auch ein bisschen Zeit. Und wir wissen, glaube ich, alle, und ich glaube, da sind sich auch relativ viele der Kommentatoren einig, dass er entlassen wurde, ja, weil er dann doch gesagt hat, ja, er ist irgendwie nicht ganz so happy mit der Rolle. Ihm wurde eigentlich die Managerrolle versprochen, aber er kann eben, und das ist ja in England eigentlich typisch, diese Managerrolle nicht ausüben, weil er eben bei Transfers nicht mitreden kann. Und das ist, finde ich, schon eigentlich sehr interessant, dass scheinbar da nicht der Mut in der bei den Directors auf der Staff-Ebene besteht, da irgendwie sich mal nach vorn zu wagen mit einem jungen Trainer und da eine Ära zu prägen.
Ich glaube, es liegt, das ist jetzt vielleicht weit aus hergeholt, aber die Tatsache, dass Sir Alex Ferguson 27 Jahre Coach war bei Manchester United, ist jetzt im Nachhinein betrachtet, und wir können das ganz klar sehen, den zum Verfall gekommen. Also das ist ein Nachteil gewesen, weil sie 27 Jahre lang einem sehr ähnlichen Konzept festgehalten haben. Mhm. 27 Jahre lang waren sie erfolgreich und dementsprechend, glaube ich, haben sie klubintern keine Notwendigkeit gesehen, irgendwas zu wechseln. Weil Ronaldo hat das ja gesagt, als ich gegangen bin 2009 und jetzt zurückgekommen bin 2021, waren Dinge genau gleich.
Ja, das hast du schon tausendmal jetzt gesagt.
Aber ich gehe jetzt zurück auf dieses Alex Ferguson-Ding. Ich glaube eben, weil sie einen Coach hatten, der so gestanden war, weil sie so viele Erfolge hatten. Weißt, die waren 13 Premier Leagues. Das heißt, alle 2 Jahre haben sie die Premier League geholt.
Ja, ja. Aber sie haben seit der gegangen ist keine Premier League mehr geholt.
Ja, und 2013. Glaub, das hat halt damit zu tun, dass sie nicht innoviert haben. Es gibt hunderte von Management-Kursen, die darauf beruhen, dass eine Winning-Recipe irgendwann mal doch gechanged werden muss, weil du halt sonst die Gefahr läufst, dass du stuck bleibst. So wie halt Manchester United jetzt. Und was du angesprochen hast am Anfang der Frage, ob die Premier League irgendwann mal von denen wieder geholt wird, in den nächsten 5, 6 Jahren wahrscheinlich nicht. außer die machen radikale Veränderungen.
Siehst du da nicht auch irgendwie so ein bisschen eine Parallele zu Dortmund? Also eben auch Dortmund, dieser eine krasse Trainer, seitdem der Trainer weg ist, eigentlich keine Erfolge mehr. Man versucht die ganze Zeit irgendwie diesen Trainer wieder zu finden, so eine Art des Trainers. Und eigentlich wird man einfach immer weniger erfolgreich.
Ja, ein bisschen schon. Auch wenn es ein bisschen krass ist, weil Klopp war nicht annähernd so lange da wie Ferguson. Aber
ja,
wenn man den Man United Directives ein bisschen was ins Ohr flüstern kann, ist, Sir Alex hat seine ersten 4 Saisons auch keinen Titel geholt, gell? Da gibt es ja auch immer die krasse Verschwörungstheorie, dass er an sich kein guter Coach war, unter Anführungsstriche, sondern erst dann erfolgreich wurde, als die Class of 92 mit Giggs, Beckham, Neville und Paul Scholes aus der Akademie gekommen ist. Deswegen vielleicht einfach mal Zeit geben. Weißt, vielleicht so 2, 3 Jahre mitnehmen, wo man halt Europa League
spielt. Ja, aber das funktioniert ja nicht.
Nee, und ganz kurz, dass das im englischen Fußball aktuell nicht funktioniert, das sieht man ja bei der Entlassung vom Maresca aus Chelsea ja noch viel deutlicher, weil der hat die Erfolge, der hat die Conference League, der hat diesen komischen Club-WM-Pokal geholt.
Aber bei Chelsea bin ich mittlerweile auch der Meinung, und das habe ich jetzt auch von vielen Kommentatoren auch gehört, auch ein bisschen verfolgt habe, da geht es ja gar nicht mehr um den Sport an sich, da geht es ja rein um das Investment. Also es ist ja eine Multi-Club-Ownership und die wollen halt irgendwelche Spieler, die Spieler sind in dem Fall die Investments. Und sie wollen halt irgendwie der Geld profitieren, rausholen, und die Trainer müssen halt die einsetzen, damit die Werte steigern. Die holen die halt jung und wollen sie teuer verkaufen, oder? Also ich glaube, da ist gar kein Interesse mehr, da großartig jetzt auf Titel zu schauen, sondern da geht's nur um Spieler als Investments weiter steigen zu lassen, oder? Also Punkt, dass da nicht ernsthaft drüber nachgedacht wird.
Ja, nee, also den Punkt sehe ich, weil ich die vor allem die Vertragsstruktur von Chelsea ist mittlerweile unfassbar weird. Kannst du dich an Murdig erinnern oder Murdig, keine Ahnung, wie man ausspricht, der
klar,
ukrainische Ausnahmetalent. Den haben sie geholt vor 2 Jahren, haben dem einen 8-Jahre-Vertrag angeboten. Der ist mittlerweile seit 16 Monaten gesperrt wegen Doping, aber kriegt immer noch volles Gehalt. Und so haben sie ab und zu gemacht.
Also ich will jetzt hier nicht Roman Abramowitsch verteidigen, glaube, das ist jetzt der falsche Ort, aber ich finde, Chelsea war zumindest unter seiner Ägide eher ein Fußballclub noch, und man hat irgendwie, glaube ich, schon, also er hatte, glaube ich, schon noch die Vision, dass es ein Fußballclub aus London ist, der irgendwie erfolgreich sein will, und seitdem der Mann weg ist und dieser merkwürdige amerikanische Investor Ted Billy da übernommen hat, ist das doch ein ganz komischer, merkwürdiger, vollkommen identitätsloser Verein geworden, oder? Also es ist so, ich fand Chelsea eigentlich mal irgendwie ganz cool, so. Also wie man so einen Club halt cool finden kann.
Ja, den Punkt gebe ich dir. Vor allem unter Abramowitsch hatten die ja auch diese legendären Spieler, weißt du, die hatten Drogba, die haben Robben geholt, die haben Ballack. Das war ein anderes Ding. Jetzt kaufen sie wild ein. Aber ich würde auch sagen, das lag an einem Mann, und das ist in meinen Augen Mourinho gewesen. Weil der hat damals ein schon erfolgreiches Chelsea genommen und hat zu Abramovich ja anscheinend oder angeblich gesagt so, Mr. Abramovich, don't ask, just buy, don't ask, buy. Weil der eine hat gesagt so, hey, warum willst du Drogba, wenn ich dir Ronaldinho holen kann? Und letztendlich hat es sich gelohnt. Und so eine Personality, die kommt jetzt halt nicht an gegen einen amerikanischen Investor, der einfach nur Profit rausziehen möchte.
Genau, nur Profit und wahrscheinlich auch nichts versteht, wie europäischer Fußball funktioniert. Und das Problem ist halt auch irgendwie langfristig, ist es ja dann teilweise erfolgreich, hat man ja bei der Club-WM gesehen, hat man bei der Conference League gesehen, wobei man auch sagen muss, natürlich, also Chelsea mit den Spielern, die Conference League zu gewinnen, das ist auch nicht die größte Leistung, die man an den Tag legen muss. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Auch da ist es halt einfach sehr befremdlich, es tut irgendwie weh zu sehen und ich habe halt Angst, dass es halt auch immer weiter so geht. Dass es halt auch vor allem gerade in der Premier League eben immer mehr Investoren eigentlich einfach nur kaufen und dann die Spieler sich holen, um sie einfach wertvoller zu verkaufen und damit den Profit eben machen, so wie es halt eben für eine Investmentgesellschaft Sinn ergibt. Und da komplett die Idee des, also ich will jetzt nicht sagen, die Idee des Fußballs ist ja schon auch teilweise verloren gegangen, gerade eben in der Premier League bei den Summen, die für Spieler bezahlt werden, aber eben bei Chelsea ist es halt so irgendwie, ich finde es so mal Ausgeburt der Hölle, der Investmenthölle so geworden. Und du kennst mich, ich bin da sowieso sehr kritisch und auch teilweise etwas romantisch, aber auch durchaus realistisch mit dem Blick auf den europäischen Fußball. Und da tut es einfach weh und ich finde es einfach so unnötig. Weißt du, ich finde es einfach so unnötig, so, ja, also dann kann man sie auch lassen, dann kann man ihn auch abmelden vom Spielbetrieb.
Ich glaube, der Downfall von Chelsea kann nicht nur bei dem Besitzerwechsel, sondern auch ein bisschen bei dem Logowechsel. Die hatten früher diesen richtig geilen Löwe in diesem Kreis mit der Krone oben drauf, dann haben sie das Trikot gewechselt, sie haben das Logo gewechselt und seitdem geht es einfach bergab.
Ja, das kann man wohl sagen, das geht bergab. Ich würde sagen, auch mit unserer Sendezeit geht's langsam bergab. Wir sind nämlich jetzt, wir haben die magische 1-Stunden-Marke geknackt, ne?
Es ist schon krass, wie man, wenn man zu zweit ist, viel spricht. Ist mir jetzt aber gar nicht so krass aufgefallen. Meine Frage an der Stelle, wollen wir in Gedanken an unserer V ein Match of the Week küren? Ich meine, die Bundesliga hat ja eine englische Woche, dementsprechend gibt's da vielleicht einiges rauszuholen.
Ja, können wir gerne machen. Machen wir doch einfach ein Match of the Week. Hast du schon dir was überlegt?
Ich habe mir was überlegt und ich glaube, ich gehe ein bisschen international. Auch wenn es in der Bundesliga interessante Sachen gibt, wie zum Beispiel in VfB gegen Eintracht Frankfurt. Aber bei mir geht es dieses Mal nach England. Nämlich zum Halbfinale vom EFL Cup, ehemals Carlington Cup. Ist nicht der FA Cup, also nicht vergleichbar mit dem DFB-Pokal, sondern ist eine andere Competition in England. Die haben ja zwei nationale Pokale. Da spielt nämlich Newcastle, Big Nick Woltemade, gegen Manchester City.
Oh, spannend zu sehen. Würde mich natürlich freuen, wenn Big Nick seine Fähigkeiten unter Beweis stellt. Ich bleibe in der Liga. Ich nehme einfach Stuttgart gegen Frankfurt. Ich glaube, es wird spannend. Es werden bestimmt Tore fallen bei der Frankfurter Eintracht. Kann man davon ausgehen. Deswegen, ich glaube, das wird spannend. Wird auch nochmal, ich glaube, es wird wegweisend für Frankfurt, weil ich glaube, jetzt müssen sie, also 6-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt.
Ja, absolut. Ja. Wir müssen echt mal dieses Phrasenschwein hier einführen. Aber ich greife jetzt eine andere Phrase und sage, Noah, es war mir eine Ehre, es hat Spaß gemacht. Erste Aufnahme 2026, die Folge 126. Ich würde sagen, wir haben es meiner Meinung nach ganz erfolgreich, ganz gut geschafft. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir haben
es überstanden.
Ich hoffe, du machst noch was Schönes. Ich hoffe, du spielst noch eine Runde Skat. Und an euch alle da draußen, ja, herzlich willkommen im Jahr 2026. Freut euch auf viel VBH und nächstes Mal dann in gewohnter Aufstellung. Ciao, ciao, schönen Abend.
Macht's gut, Jungs. Tschüss, ciao. Ich sag dir nur 2 Öse.